mit Hund. Eine Orientierungshilfe für Medienmacher mit Kai Blasberg und Thomas Koch.
Du, Thomas.
Ja, Kai.
Ich habe mal eine Frage.
Nämlich?
Du bist ja ein paar Jahre älter als ich und deswegen hast du auch mehr als eine Dekade mehr Erfahrung.
Mhm.
Und wenn du jetzt weißt oder glaubst zu wissen, eine Information, die viele, viele Menschen, die du gut kennst, involviert und betrifft und gleichzeitig aber auch weißt, dass es oder ahnst, dass es nicht richtig ist, diese Information jetzt zu diesem Zeitpunkt herauszugeben, mhm, du aber gleichzeitig auch wieder weißt, dass das, was du glaubst zu wissen, so kommen wird und du dann von denen, die du jetzt nicht informierst, auf jeden Fall auf die Fratze kriegst. Was machst du dann?
Ach, da würde ich mich immer fragen, wer mir wichtiger ist. Die Betroffenen, von denen ich auf die Schnauze kriege, die mir aber am Herzen liegen, nehme ich an, ne? Mhm. Oder diejenige, den ich damit scheinbar schade, durch eine Andeutung. Das ist das abzuwägen. Falls diejenigen, die dir in die Schnauze geben würden, wie gesagt, Menschen sind, die dir nahestehen und es Menschen sind, mehrere Menschen, ich glaube, da würde ich immerhin zu tendieren, zu denen. So, Treue, Loyalität. Jetzt lass doch mal raus, jetzt sag doch mal.
Nee, kann ich nicht machen.
Kann ich nicht machen.
Okay. Weil.
Aber schönes Intro.
Ja, habe ich mir auch überlegt. Ich war nämlich eben in Hamburg und habe meine alte Karre abgeholt, weil die mal so ein bisschen winterfest gemacht wurde für den Winter tatsächlich. Und da habe ich viel Zeit so im Auto und dann ist man ja auch nicht so abgelenkt, weil das Auto hat nicht mal ein Radio. Und dann habe ich so ein bisschen auch nachgedacht über einen neuen Opener für unsere Sendung. Weil ja damals, als wir sie starteten, du erinnerst dich, ist die Sendung ja jetzt in der 76. Folge vielleicht eine eigentlich ganz andere, als wir gedacht haben, wie sie wird. Und ja, ab und zu muss man mal was putzen. Und deswegen habe ich mir ganz viele Musiken angehört über meine AirPods und kreiert, was könnte man so zusammenfügen. Vielleicht können wir unsere Hörer auch aufrufen. Sie sollen uns mal ein paar Moods schicken von der Musik oder ein paar Musiktitel, die sie mit uns in Verbindung bringen. Ja?
Oh, das ist eine Herausforderung, ja.
Also ich habe zum Beispiel bei dir habe ich so, weiß auch nicht warum, aber so.
Jetzt kommt's.
It never rains in California. Das war so dieses 70er Jahre. Ein bisschen Fleetwood Mac vielleicht. Gar nicht so hart, sondern eher so easy listening. Carpenters auch.
Ja, oder Sachen wie In the year 2525. If man is still alive. So, ja, das ist so die Zeit, ja. Mhm.
Genau. Thomas, wir sind jetzt in schwierigen Wochen. Die Politik vereinnahmt uns, dich sowieso professionell, mich auch professionell, aber nur auf Landesebene, aber eben auch als politische Bürger. Und das Fernsehen hat gerade eine ganz große Renaissance, finde ich. Weil unglaublich viel ferngeschaut wird und das letzte Triell auf den drei Sendern ARD, ZDF und Phoenix hatte Länderspielquoten über 11 Millionen Zuschauer. Und obwohl es ja eine der langweiligsten Veranstaltungen überhaupt war, scheinen das die Menschen ganz toll zu finden. Hast du es gesehen?
Ja, klar. Wir haben allerdings auch einen wahnsinnig hohen Anteil Menschen, Wähler, die behaupten, noch unentschlossen zu sein. Die Zahlen schwanken so zwischen 30% und 40%. Und das liegt natürlich an Merkel, ne? Zuvor war vielen klar, dass sie Merkel wählen. Merkel tritt nicht mehr an, wie wir wissen. Und wir wünschen ihr einen wunderschönen Ruhestand, in dem sie endlich mal zu einem Buch greifen kann und dabei eine Tasse Kaffee trinken kann. Die Leute sind unentschlossener. Und das macht natürlich diese Sendungen attraktiv.
Tja, auf der anderen Seite haben wir ja so einen hohen Briefwahlanteil wie noch nie.
Ja.
Also sind die Unentschlossenen ja nur die, die noch nicht gewählt haben.
Dieser Widerspruch ist mir auch schon aufgefallen.
Nee, das können ja 30% von 70% sein. Wenn 30% schon per Brief gewählt haben, bleiben ja nur noch 70 und 70 sind dann die 900. Und davon kann man dann wieder 30 oder 40 isolieren, die in Wirklichkeit nur 20 sind.
Ja, wenn die Marktforscher das so isoliert haben, genau. Das
so, die Marktforscher darf ich an Sachsen-Anhalt erinnern. Als sie ein Kopf-an-Kopf-Rennen der CDU mit der AfD vorhergesagt haben und der Abstand hinterher 16 Punkte war. Mhm. In Mainz haben sie auch nicht ganz richtig gelegen bei der letzten Rheinland-Pfalz-Wahl und überhaupt waren sie traditionell immer etwas schwankungsbreit, wie man in deren Kreisen sagt. Und ich glaube fast, das ist diesmal auch wieder so, weil wir natürlich zugeben müssen, den absoluten Shooting-Star haben wir nicht dabei bei diesen drei. Aber
das sehen die Wähler so, ja, ja.
Mhm. Ja, man muss aber auch sagen, wir verlangen viel zu viel. Und das wiederum ist der mediale Betrieb, der wirklich aus jedem Körnchen irgendwas saugen will. Und wir wählen Menschen. Und egal, wer jetzt Kanzler wird, es wird ein Mensch sein, der zu 70% nichts zu sagen hat, weil die EU alles vorgibt. Es wird unglaublich stilisiert, wer den CSU-Parteitag am Wochenende gesehen hat. Mhm. Der weiß, wie unglaublich aufgeblasen das Ganze ist. Die Jungs sind da unter 5% wahrscheinlich am Ende des Tages und tun aber so, als wären sie die Kanzlerwahlverein. Es ist furchtbar.
Der Kanzlermacher, ja, genau. Ja.
Gut, Gewinner für dich war natürlich Olaf Scholz.
Ich war von Annalena Baerbock aber auch sehr angetan. Sie hat sich sehr, sehr gut geschlagen und es gab nur eigentlich für mich nur einen eindeutigen Verlierer, nämlich der andere da. Wie heißt er nochmal? Das hat doch in der anschließenden Sendung der Jens Spahn, dieser unverschämte, hatte die Malodreier angesprochen, auf das Wegbleiben der beiden Parteivorsitzenden, ne, aus der Öffentlichkeit. Das monierte er. Er zieht die aus der Öffentlichkeit zurück. Worauf sie nicht zustimmte. Und dann sprach er von Saskia Esken, ja und dem anderen, ich vergesse seinen Namen immer wieder. Hm. Walter Borjans. Das ist eine solche Unverschämtheit. Es ist perfide, ja. Natürlich kennen die sich alle.
War Finanzminister in Nordrhein-Westfalen, dem größten Bundesland der Bundesrepublik Deutschland, und ist berühmt geworden darüber, dass er diese Steuer-CDs gekauft hat, von Steuerhinterziehern, als der Jens Spahn Staatssekretär im Finanzministerium unter Wolfgang Schäuble war. Wolfgang Schäuble war 2009 bis 2017 Finanzminister. Da entstanden die Cum-Ex-Geschäfte, da entstand alles, was um die Warburg-Bank geschah, egal was der Herr Scholz gemacht hat. Der ist seit März 2018. Da waren die Kinder, über die da geweint wird, alle im Brunnen. Und gerade Jens Spahn, der weiß alles. Und der weiß erst recht, wer Norbert Walter Borjans ist.
Allerdings.
Das haben sie ihm total geneidet, dass er den Mut hatte, rechtlich slicky Dinge zu machen, um Betrügern am deutschen Volk den Garaus zu machen. Ja?
Ja.
So. Und diese korrupte, verdreckte CDU, die beklagt sich bei Anne Will, die wiederum da gar nicht drauf eingeht. Ihm einfach zu sagen, Herr Spahn, Sie waren doch da selber im Amt. Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesfinanzministerium ist doch nicht irgendeine Flitzpiepe. Der kann doch das genauso in die Öffentlichkeit zerren. Nö. Jetzt wird's gerade hervorgeholt, aber es vergreift ja nicht. Es kommt nicht an.
Aber Spahn hat das ohnehin nicht leicht in der Sendung gegen so viele Frauen.
Ja.
Hat man ihm angemerkt.
So, jetzt lassen wir das mal mit der Politik. Ich habe nämlich noch was Unpolitisches dann gesehen. Und zwar habe ich das beim letzten Mal ja schon angedeutet. Wir haben ja im nächsten Woche auch einen Gast, den Herrn Lorenz von Bildblock. Ja, der wird sicherlich auch uns noch einiges zu erzählen haben. Aber ich war danach nicht bei Anne Will, nach der Triell, sondern bin meinem Freund Thomas Gottschalk gefolgt zur Bild-Zeitung, zur Bild-TV, wie sie sich nennen, oder Bild-Live.
Du Ärmster. Du Ärmster.
Ja, ich habe es nämlich tatsächlich geschafft, es in meinem Satellitenprogramm HD Plus zu finden. Es ist eingespeist und freigeschaltet. Anders als Sky Sport News HD. Das haben sie nämlich wieder verschlüsselt. Und die Plätze habe ich getauscht von 218 auf 10 in der Woche bei Blasbergs im Wohnzimmer Bild News oder Bild Live. Ja, und was soll ich dir sagen? Das ist ein Radiosender.
Mhm, erzähl mal. Ich gucke den Sender nicht, aber ja. Erzähl mal, was es da gibt.
Du siehst Menschen beim Sprechen.
Ja.
Ja. Und die klammern sich dann so ein paar Sachen ab, also so mitgeschnitten von der Sendung haben sie was. Nehme ich an, dass sie sich das rechtlich haben absichern lassen oder sie berufen sich auf den Kalkofe-Deal, nämlich dass man irgendwas, wenn man es verfremdet, wenn man ein neues Werk draus entstehen lässt, dann doch abklammern kann. Mhm. Oder die neue 90-Sekunden-Regelung, das sind alles Internas. So, da saßen dann natürlich Julian Reichelt, der in Politfragen, gerade in der deutschen Politik, bewanderte Thomas Gottschalk, eben schon genannt. Dann saß da eine Frau namens Nina Schink. Die hat wohl einen Bestseller geschrieben, wie scheiße sie war bei Instagram und wie schlecht es ihr danach ging. Und ist auf, weiß ich auch nicht, ist so. Extrem unangenehme Figur. Angeblich Ende 20, sieht aus wie Mitte 40 und hat so eine stiff upper lip, die kennen wir aus den englischen Königshäusern. So eine ganz unbewegliche Oberlippe, die einem Menschen immer so ein beleidigtes Aussehen geben. So, und die haben darüber geredet, was sie eben gesehen haben. Und naja, weil das eher konservativ gestrickt ist, war halt mein Freund Thomas der reflektierteste oder linkeste von allen. Und zugeschaltet waren der mir sehr wohlbekannte Dr. Georg Kofler, der 750.000 Euro an die FDP mit der Aussage, damit die Grünen nicht drankommen, gespendet hat. Dann der in der Nähe von Rechtsradikalität sich ständig befindende Roger Klöppel. Warum ausgerechnet der immer zur deutschen Politik was zu sagen hat, wo er doch in Zürich sitzt, verschließt sich jedem. Und der Verräter der Woche, Bela Anda, der ehemalige Regierungssprecher des Sozialdemokraten Gerhard Schröder. Und die haben dann eben auch was zu dem Thema gesagt. Und ich habe es dann mal ausgerechnet. Im Schnitt waren die Männer so um die 60. Also ganz viel alte weiße Männer reden irgendwas zu irgendeinem Thema. Und dann gab es eine Schalte bei Bild TV, wo der Älteste 15 war. Da saßen da also Kira, Annika und Peter. Ja. Und die waren bei der SPD, bei der CDU und bei den Grünen. Und im Hintergrund waren feiernde oder nicht feiernde Menschen, weil ja alle gewonnen haben bei dieser Triell. Und haben dann irgendwas in Mikros gesagt. Und dann ging man wieder ins Studio zurück. Also das war eine Stunde lang.
Die waren aber noch nicht wahlberechtigt.
Das war Kinderfernsehen. Bei Logo. und das ist mir eben so aufgefallen. Es war jetzt nichts besonders Beschissenes, aber es war eben auch überhaupt nichts von irgendeiner Relevanz. Es war gar nichts. Und da habe ich mir gedacht, ist denn Bild, naja gut, die Zeitung, klar, die ist ja auch nix.
Die ist ja auch nix.
Es wurde nicht so viel gehetzt, aber es wurde so, also es wurde auch bei der konservativen Bild, die Agenda-Setting aus meiner Sicht machen will, schon festgestellt, dass Laschet wohl nicht gewonnen hat, dass er die Chance, die er final laut Söder hatte, nicht genutzt hat.
Aber weißt du, ich habe was besonders Beschissenes zu Bild. Der Julian Reichelt, das ist ja die Tage durchs Netz gegeistert, der muss wohl Folgendes gesagt haben. Ich habe nochmal eine Theorie zur Briefwahl. Ich glaube, es finden besonders die Leute Briefwahl toll, die bei Oma gerne die Grünen ankreuzen. Also ich habe das Gefühl, dass Briefwahl ein ganz großes Phänomen geworden ist von Leuten, die gerne für ihre Familien entscheiden wollen und überprüfen wollen und es dann übrigens auch noch twittern.
Ja.
Ich meine, er stellt die Demokratiefähigkeit des Landes in Frage. Er stellt die Briefwahl in Frage.
Es ist eine komplette haltlose Behauptung von einem ehemals, oder es, er könnte ja verwechselt werden mit jemandem, der Verantwortung trägt. Das ist billigste. Ja, aber vielleicht ist es schon, man müsste mal gucken, ob man Juristen findet, die das schon. Perfidie ist es auf jeden Fall.
Mhm.
Ja, es ist haltlos, es ist komplett haltlos. Wenn das jemand gelesen hat und glaubt, nein, das gibt es nicht. Nein, nein, Briefwahl gibt es nicht. Aber es gibt Brieffehler wie mich. Darf ich eine Geschichte erzählen? Von meinem Briefwahlerlebnis. Habe ich das schon erzählt? Als ich den Briefwahlumschlag mit dem Brief, Wahlzettel, eingetütet habe und dann feststellte, der andere Zettel, diese eidesstattliche Versicherung, der muss auch noch mit in den Umschlag rein.
Nee, das hast du nicht erzählt.
Ja, und dann bin ich aufs Amt gefahren und habe ihnen meine Malaise erzählt und sie haben das dann geregelt und haben gesagt, hatten wir noch nie, aber ist doch schön, haben wir wieder was gelernt. Sie kriegen einfach einen neuen Umschlag. Und der andere wird vernichtet, ja, weil der Umschlag ist ja kein Wahlzettel. Der Wahlzettel ist ja unberührt geblieben, weil er ja schon in der Tüte drin war. So.
Also du hast nicht unter dampfendem Wasser den Umschlag wieder aufgemacht.
Zugegebenermaßen kam der Gedanke bei meiner Frau auf, aber das ist, könnt ihr versuchen, wird nicht gehen. Also es ist schon sehr sicher gemacht und ich glaube nicht, also nochmal an alle Hörer, die für ihre Oma das Kreuz auf dem Wahlzettel machen, das ist verboten, das dürft ihr nicht und das machen wir auch nicht. Hat es auch noch nie gegeben, außer bei Julian Reichelt, weil der möchte eine Begründung dafür haben, warum keiner Armin Laschet wählt.
Ja, irgendwas, ja. Furchtbar.
Ja.
Also guckst die Frage, wirst du je wieder Bild TV gucken?
Ich habe es jetzt 2 Tage hintereinander geschaut, weil ich dachte, es muss ja irgendwas kommen. Also sie haben natürlich auch so das, was die anderen seltsamen Sender aus dieser Phalanx, Welt hat sowas ja, NTV hat sowas ja, D-Max hat sowas, also diese kleinen Sender, die diese undertitelten amerikanischen Serien haben, so von Ink und Mink und Link und irgendwas mit Ice Trucker und also alles, was aus Amerika kommt, untertitelt wird, nicht mal mehr übersetzt wird, sondern einfach nur mit so einem Spruchband. Das haben die auch, aber dafür brauche ich ja nur gar nicht Bild TV, weil das gibt's ja alles schon und die Live-Geschichten, die sie machen, ja, das ist echt aus der Rubrik, braucht überhaupt niemand. Das hat gar keine Marktlücke. Das haben wir ja schon. Wir haben ja Nachrichtensender, wo richtig Nachrichten gebracht werden. In dem Nachrichtensender Bild passiert nichts mit Nachrichten. Das ist einfach immer nur Meinung, Meinung, Meinung. Ich finde es auch empörend, dass Marcel Reif da ist. Der hatte so einen super breiten Raum im Doppelpass bei Sport1 und wahrscheinlich nur wegen Geld gewechselt.
Zu Doppelpass gehört er ja auch. Ne?
Das ist, nee, ist er aber nicht mehr. Ist er jetzt bei der Bild. Ja.
Aber
Live heißt das und er neigt etwas zum Gelangweiltsein, aber so wie gelangweilt, wie er dasteht, ist er schon abstrus. Also nein,
ich wünsche Bild keinen Erfolg. Wir haben ja gesehen, während der Pandemie sind ja die Werte für Glaubwürdigkeit von Nachrichtensendungen bei ARD und ZDF nochmal angestiegen. Insofern ist wirklich kein Platz für Bild.
Das war schon wieder gerade die Headline der dieswöchigen Sendung genannt. Ich wünsche Bild keinen Erfolg. Du, ich sag nichts Schlimmes vorher. Bild wird kein Erfolg sein.
Glaub auch nicht.
Nee. Es ist einfach, das ist zu kinderkrank. Das hat kein Konzept. Das verfolgt, es hat auch keine richtige Budgetierung. Weil du siehst ja, das ist alles so hingepfuscht und nur mit prominenten Namen und auch nicht mit Nina Schink, Stiff Upper Lip. Da wird nichts draus werden. Ich wünsche Bild keinen Erfolg.
Ach. Gut ist.
Gut. Ich habe bei den Paralympics auf ARD und ZDF im Umfeld einen Werbespot gesehen.
Ja.
Und ich schicke vorweg, ich bin empört. Zu sehen ist ein beidbeinig amputiertes, etwa achtjähriges Kind und eine Mutter aus dem Off, die sagt, sie wird ein schweres Leben haben, aber es wird wunderschön.
Mhm.
Und nothing is impossible. Mhm. Und ich bin empört, weil ein Automobilhersteller, der ja Autos verkaufen will mit Profit, tatsächlich ein schweres Schicksal eines zugegebenermaßen fiktiven, doppelt beinamputierten Kindes zum Gegenstand seiner Imagepolitur macht und so tut, als sei doppelt beinig amputiert eigentlich ein Glücksfall. Eigentlich was Schönes.
Cool.
Und damit, und ich verstehe die Intention, die man damit verfolgt, aber es ist so grützenartig in dieselbige gegangen, denn man gibt ähnlich betroffenen Behinderten in der ganzen Welt das Gefühl, dass sie sich mal bitte nicht so anstellen sollen. Dass das nämlich alles wunderschön ist.
Ja, ja, und das aus dem Mund eines Mobilitätsanbieters. Ich meine, das Ganze würde ja Sinn machen, wenn Toyota dann einen Abspann drunter hätte, in dem drin stünde, kein Hersteller verkauft mehr Autos an Mobilitätsbehinderte als Toyota.
Hm.
Ja, weil dann hätte das noch einen Effekt für die Marke. Aber so ist es einfach nur glänzen mit einem Purpose, der nicht da ist. Ne? Ah, ist das böse.
Obszön.
Hm.
Obszön und wahrscheinlich sogar gut gemeint.
Natürlich. Das ist immer alles gut gemeint. Ne? Nur die Frage ist, wie glaubwürdig sowas ankommt und was das wirklich bewirkt bei den Fernsehzuschauern. Es muss ja zur Marke passen. Und es passt irgendwie zu einem Automobil.
Nee, wirklich, zu einem Auto passt das nicht, egal welche Marke. So, wir haben die...
Auch eine schöne Nachricht.
Wir haben die Qualitätsoffensive von RTL und Pro7Sat1 ja schon mehrfach besprochen in dieser Sendung. Und jetzt langsam ist der Sommer zu Ende. Und man hat... wir müssen allerdings dazu sagen, wir haben heute Dienstag, weil der Thomas mehrere Termine morgen hat und ich dann am Tag drauf... Wir normalerweise donnerstags produzieren für diesen Freitag. Und deswegen haben wir noch kein Ergebnis von Barcelona gegen Bayern. Wir haben noch kein Ergebnis von Linda Servakis in der Triell mit Claudia von Brauchitsch, die offensichtlich auch wieder gefunden wurde bei Sat1. Und wir haben auch noch nicht, was am Donnerstag passiert ist. Wir sind also erstmalig seit langer Zeit leicht inaktuell. Aber was wir haben, ist... Zoll, Z-O-L. Das weiß gar nicht, was das ist, gell?
Nee, weiß kein Mensch.
Ja, ich weiß das. Ich bin ja auch ein Mensch. Zoll heißt
natürlich.
Servakis Optenhövel live. Z-O-L. Yep. Gibt's auch einen Hashtag. Zoll pro 7. So, und die hat stattgefunden am Montagabend um 20.15 Uhr. Und ich bin ja ein großer Sympathisant dieser Offensiven, was die Nachrichten angeht, was Dokumentationen angeht, was Hintergründe angeht.
Ja.
Und ist total reingefallen, also ist durchgefallen beim Zuschauer. Die Zoll mit, glaube ich, 1,7% Marktanteil beim Gesamtpublikum. Ich bin ja ein Anhänger des Gesamtpublikums. Z3. Weil ich nicht glaube, dass Kinder das geschaut haben. Aber trotzdem ja Auskunft darüber gegeben wird, wer schaut sich das an. Also wenige, sehr wenige Leute. Und ich kenne die Gründe.
Ich meine, es hat ja gerade ProSieben hat ja einige Erfolge gefeiert mit Informationssendungen. Was ist da schiefgegangen?
Du brauchst für eine Fernsehsendung mehr denn je eine Idee. Und die Idee...
Ja.
Nee. Das ist ein großes Missverständnis. Thomas Gottschalk kann ein Lied davon singen, als er vor ein paar Jahren diese Vorabendsendung live gemacht hat. Und wenn die Idee Thomas Gottschalk ist, dann kann die Sendung nicht funktionieren. Mhm. Weil das gab's schon. Das war Wetten, dass. Aber ja, da hatte die Sendung ja eine Idee. So, und eine Magazinsendung im Jahr 21, die aussieht wie aus dem Jahr 1999,
die 1899.
Die hat eben keinen Platz im deutschen Fernsehen, weil alle Themen, die dort besprochen werden, jeder schon mehrfach hatte. Hm. Und dafür sind Linda Zervakis und Matthias Obtenhövel zu wenig positionierend. Die haben das gut gemacht. Und es wird auch mit Sicherheit noch viele Sendungen geben, wo sie das noch besser machen. Aber das gesamte Konzept der Sendung kann nicht funktionieren, weil es eben am Ende keine große Relevanz aufweist. Es war wie Schreinemakers Mitte der 90er Jahre. Aber da, du erinnerst dich, war dieses Sujet neu. Das gab es so nicht. Oder denk mal an Akte bei Sat.1.
Ja. Ja.
Wo so investigative Hintergrundgeschichten recherchiert wurden. Und das kannst du im Jahr 21 nicht mehr bringen. Deswegen ist Bild-TV ein totales Missverständnis, weil es auch noch schlecht gemacht ist. Das hier war nicht schlecht gemacht. Es war produktionstechnisch mittelmäßig. Das kann man alles noch besser machen. Aber es war von der Grundidee nicht tragend. Das ist nicht stark genug und da ist es dann auch viel zu lang.
Das heißt aber, dass der Sender ProSieben in diesem Fall auf die beiden Protagonisten gesetzt hat, auf die Anziehungskraft von Linda Zervakis und dem wie heißt er?
Matthias Obtenhövel.
Obtenhövel, genau. Den ich auch schätze. Aber da hat man zu viel reingesetzt, ne? Man hat gedacht, die Leute gucken das nur weil.
Genau, und das hat's noch nie gegeben. Also wenn das überhaupt einer konnte, dann war es nur Tommy und ein bisschen Jauch. Ja. Aber so ein Sujet, also ein klassisches Magazin, in dem James Blunt eine halbe Stunde über Bier reden muss, weil jetzt gerade in dieser Woche das Oktoberfest stattgefunden hätte. Und ich muss ehrlich sagen, jetzt als Nordfriese, das tangiert mich gar nicht, das Oktoberfest. Das ist sehr münchnerisch und das muss ProSieben sofort aus den Knochen rauskriegen. Ihr müsst ein Deutschlandsender sein. Das geht so nicht. Ihr kommt aus der amerikanischen Lesart. Und ich wünsche wirklich den Ex-Kollegen von ProSieben das Allerbeste. Und ich wünsche ihnen jetzt vor allen Dingen Atem, denn das braucht unglaublich lange, dass man über solch ein Format dann über die Moderatoren als Sender davon gewinnt. Nämlich nur um Himmels Willen nicht einstellen. Das dürft ihr jetzt nicht. Auch nicht in 6 Sendungen, also nicht so proformahaft, sondern das muss jetzt tatsächlich 3 Jahre so laufen. Das muss jetzt so laufen und schaltet die Quotenmesser einfach aus. Das wird jetzt erstmal nicht besser. Das muss
aber
mit Gewohnheit gemacht werden.
Du sagst ja gleich zu Anfang, die Idee fehlt, ne? Für die Magazinsendung.
Ja, es ist ein wochenaktuelles Magazin.
Ja, davon gibt es ja Dutzende. Ja.
Eben. Ich glaube, noch eine Familie vom Ahrtal, noch eine Frau aus Afghanistan.
Nee.
Wir haben die ganzen Politmagazine von ARD und ZDF. Wir haben Stern-TV. Wir haben in den Regionalprogrammen ganz viel. Wir haben unendlich viele Talkshows. Überall hat schon mal irgendjemand gesessen. Also hier fehlt die Innovation fürs Fernsehen. Die muss jetzt kommen.
Ja.
Und vielleicht kann es auch sein, dass Fernsehen in seiner Ausprägung dann eben in einer gewissen Weise doch beschränkt ist auf das, was es ist. Aber eine Idee dahinter, das haben wir ja bei Bully Herbigs gesehen, da bei Amazon, wo man nicht lachen darf in der Show, obwohl es total lustig ist. Ja, drehen einfach einen Moment um. Ist eine ganz einfache Idee, aber es ist eine Idee. Und dafür ist Fernsehen da, dass du das verstehst. The Masked Singer ist eine ganz einfache Idee, aber sie kann gut gemacht sein. Macht auch der Obtenhövel. Aber ein klassisches Gesellschaftsmagazin, das muss Inhalte haben, die anders aussehen als vor 20 Jahren.
Aber im Gegensatz zu Bild würde ich denen schon mehr Erfolg wünschen.
Nein, die haben es auch verdient.
Auf der Reise, ne?
Ja. Die haben es total verdient, weil es ist was der Rosemann da macht, der Chef von ProSieben und Sat1, ist das Schwerste, was du dir überhaupt nur vornehmen kannst, nämlich wirklich so ähnlich wie Opel, umdenken im Kopf, umparken im Kopf. Wirklich so einen Move hinzubekommen, weil eben die übliche Handelsware Serien und Spielfilme der Top-Kategorie weggebrochen ist durch die Streamer, muss man eben eine neue Konzeption finden, eine neue Strategie sogar finden für seine zukunftsgerichteten Tätigkeiten. Und es ist richtig, das Publikum wird älter, das Publikum wird dann gegebenenfalls auch anspruchsvoller. Wir sind, also wir privat, ich bin jetzt immer noch Privatfernsehmanager, sind umsingelt von viel besser ausgestatteten Budgetsendern, ARD, ZDF, Arte, Dreisat, die also diese ganze High-Quality abbilden können. Und da muss ich dann eine Lücke suchen. Und das ist noch nicht gelungen, aber das kann gelingen.
Sag mal, du kennst dich doch bei Fernsehsendern aus. Gibt es da einen Verantwortlichen für kreative Innovation?
Was? Nee.
Ich frag doch nur. Macht das der Programmchef selber? Oder hocken da die Besten einmal im Monat zusammen und machen Brainstormings? Oder wie funktioniert das? Wie findet man beim Fernsehen neue Ideen?
Ich kann es dir nicht sagen, weil ich das immer selbst gemacht habe, alleine gemacht habe.
Ja, das ist ja eine Antwort. Ja,
ja, du brauchst, ja. Du brauchst Leute, die was zu sagen haben und die was verändern wollen. Was du auch brauchst, ist Verzweiflung. Also wenn es dir gut geht, passiert nicht viel. Es ist so, es hört sich lustig an. Aber der Mangel, der bringt die Kreativität. Es eben nicht, es gibt diesen Achternbusch-Spruch, zumindest wird er Herbert Achternbusch, einem oberbayerischen Künstler, zugeschrieben. Wir haben keine Chance, also nutzen wir sie.
Ja,
und
ja,
da
ja,
ist
ja
viel Philosophisches drin. Es gibt eben nicht nur den einen Weg des Mainstreams, sondern es gibt unglaublich viele Verästelungen. Die Natur zeigt es ja, wenn du dir eine Auenlandschaft anschaust, Altströme, wie ein Fluss sich seinen Weg sucht, da gibt es nicht dieses eine Bett, das dann dazu führt, dass das A-Teil überflutet wird, sondern das Wasser sucht sich seinen Weg und das ist mit kreativen Gedanken genauso. Und du kannst sie auch nicht institutionalisieren in Gremien, das funktioniert überhaupt nicht.
Denke ich mal.
Da gibt es ja die berühmte Killer-Phrase. Das heißt, ah, findest du echt? Nee, also das spüre ich gar nicht. Wir haben ja ein gutes Beispiel als vom Beginn der Sendung, als ich dich fragte, was würdest du tun, wenn du etwas wüsstest, von dem du nicht sagen darfst, dass du es weißt. Aber nehmen wir mal dieses Beispiel, die besten Filme aller Zeiten wären natürlich niemals entstanden, wenn ein Gremium darüber gewacht hätte.
Nein, genau. Ja. Ja? Das entsteht, entspringt einem Kopf.
Genau, und dann muss dieser Kopf auch was zu sagen haben. Ich glaube nicht, dass es allzu wenige im Fernsehen gibt, die viele gute Ideen haben, aber ich glaube, dass sie allzu oft scheitern an Gremien, allzu oft an Hierarchien. Und das machen Konzerne ja so, wie es alte Unternehmensstrukturen nicht machen, nämlich die führen Matrixen ein. Und da soll der Rechte den Linken und von oben nach unten überwachen. Das ist eine Matrix. Ja, und da sollen Gremien denn entscheiden, nach welchen Kriterien man überhaupt eine Strategie auswählt. Und dann bleibt ja am Ende nur eine Zahl. Und dann ist die teurere Sendung auf jeden Fall schlechter als die billigere Sendung. Und das ist zum Beispiel bei ProSieben jetzt gerade anders gemacht worden. Die haben mal ein paar Leute durchgelassen, die dafür gerade stehen, dass Ideen durchkommen. So war es früher immer. Und das ist auch Aufgabe. Deswegen bedauere ich das so, dass bei RTL der Bernd Reichert jetzt da weg ist. Denn der war ein Klimamanager. Der hat diese Kultur gefördert, dass die Leute ihren Mund aufmachen, dass nicht alles auf Abteilungsleiterebene abgebügelt wird. Noch schlimmer, so habe ich es immer erlebt, wenn dann in deinem Kopf mitgedacht wird, nee, das will der Kai nicht, nee, das gefällt dem Kai nicht. Katastrophal. Ja, wirklich schlimm. Ja. Das richten übrigens die Mitarbeiter selber an. Da kann ein Chef gar nichts dafür.
Ja, aber das ist eine Frage des Klimas.
Genau, und du musst ein Klima schaffen, wo angstfrei Scheiße erzählt werden kann und auch 99% aller Ideen sind totaler Schrott.
Ja, ist so.
Ja, aber dieses eine Prozent.
Aber die eine, ja.
Das
ja.
bleibt in Erinnerung. Und ja, das, wie gesagt, das musst du in dem Klima schaffen. Das, du musst solche Leute suchen und einstellen. Und wenn du so ein Klima hast, das hatten wir ja am Ende bei Tele5 zum Beispiel, dann kommen auch Leute von selber zu dir. Ich kann mich also an einen Mitarbeiter, Tonje, kann man ja laut sagen, der hat sich bei mir beworben. Der war bei ProSieben und hat gesagt, ich will für dich bei dir arbeiten. Nicht für Tele5, sondern für dich. Weil er gedacht hat, das wäre so. Das ist aber nicht so gewesen. Schöne Grüße von dieser Seite aus. Nee, also die Frage ist so einfach nicht zu beantworten, aber so wie es die meisten machen, indem sie Matrixen einführen, indem sie Konzerndenker einführen, indem sie Wettbewerbe von Formaten untereinander ausrufen, so geht's nicht. Weil dann wird immer der kleinste gemeinsame Nenner gewinnen und der besteht aus, was gefährdet nicht meinen Job, was ist kein großes Risiko, weil es nicht teuer ist und was fällt mir nicht auf die Füße, weil die Marktanteile schlecht sind. Also alles,
man könnte sich auch Anleihen bei Kreativagenturen nehmen, ne? Weil da hast du auch keine Matrix-Organisation. Also eine Firma, die nichts anderes zu tun hat, als kreativ zu sein, die hat ja auch ihre Organisationsstrukturen. Das funktioniert in vielen Fällen.
Naja, das sehen wir ja gerade in deinem Fachgebiet der Media, wo jetzt auch immer mehr dazu übergegangen wird, dass die großen Inhalteunternehmen glauben, sie generieren nur noch Daten und Zahlen.
Mhm. Ja.
Ja. Du hast ja mir gerade erzählt von dem Bob Hoffmann, da wolltest du mal was zu sagen, der ja was herausgefunden hat über diese Daten und Zahlen.
Ich erzähle mal kurz, wer Bob Hoffmann ist. Er ist, die meisten unserer Hörer werden den Namen gehört haben, am einfachsten lesbar ist er bei Twitter unter @contrarian, also der Kontramensch. Er gibt der Werbebranche Zunder. Er ist der größte Kritiker der Werbebranche und war selber einer. Er hat also mehrere Agenturen geleitet, sehr, sehr erfolgreich und hat dann irgendwann keine Lust mehr gehabt. Jetzt fliegt er durch die Welt und hält überall Vorträge, also Loblieder, ne? The best speaker we ever had. Er ist sehr unterhaltsam, er schreibt auch großartig, ist aber der größte Kritiker der Werbebranche. Und in seinem Newsletter am Sonntag hat er eine Studie beschrieben, die kommt von Barracuda, das ist ein Forschungsunternehmen in den USA. Die haben sich mal wieder Online-Werbung angeguckt und ausgerechnet, wie viel von dieser ganzen Online-Werbung von Menschen gesehen werden und wie viele von Bots, ne, diese Maschinen, die da draußen, diese Softwareprogramme, die im Wesentlichen dazu da sind, um Geld abzusaugen, ne, also betrügerisch. Und sein guter Freund Augustin Fu, das ist der größte Online-Betrugsspezialist der Welt, der hat vor ein paar Monaten in Forbes, in dem Wirtschaftsmagazin in den USA, geschrieben, dass nach seinen Berechnungen 2/3 der Werbung im Internet nicht von Menschen gesehen wird. Das misst er. Das hat 2/3 ist ja immer eine Hausnummer, ja. Jetzt kommen diese Leute von Barracuda mit einer neuen Studie und möchtest du raten? 36% sagen die, dass des Internet-Traffics, also der Vorgänge im Internet, werden von Menschen wahrgenommen. Ja, der Dr. Fu, der meinte 1/3 und die sind jetzt bei 36%. Also wir nähern uns da langsam an und der Rest wird an Maschinen ausgeliefert, die zwar klicken, aber nicht kaufen. Ne?
In der Kriminalistik sagt man ja, wenn du herausfinden willst, wie etwas gewesen ist, follow the money.
Ja.
Also wer hat was davon und wer könnte ein potenzieller Auftraggeber sein für diese Bot-Firmen?
Darüber haben wir neulich mit dem Michael Morantonio gesprochen. Das sind Betrüger, die da unterwegs sind.
Ja, aber die müssen ja auch Geld dafür kriegen.
Ja, also die saugen das Werbegeld ab. Ja, sie tun so, als sie konstruieren Bots, die so aussehen, als wären sie Menschen. Die geben denen auch ein Profil, also männlich 30 Jahre oder weiblich 40 Jahre oder was auch immer, und fordern diesen Bot auch auf, ein paar Websites zu besuchen, damit es eine Historie gibt. Und dann bieten die sich dem Werbemarkt an und der Werbemarkt sagt, ach, das ist ja großartig, guck mal, da ist ein Mann, der ist 30 Jahre alt und war neulich bei spiegel.de. Das ist ja
was. Ist aber nie gezeugt worden.
Den gibt es nicht. Ne? Der steckt in einem Softwareprogramm. Und dann sagt dann die Agentur, die für den Kunden Werbung platziert, liebe Maschine, beschafft mir mal Menschen, Männer, so in einem mittleren Alter, 30, 40, die sich für Politik oder Wirtschaft interessieren. Hm. Und dann antwortet die Maschine zurück, guck mal, hier habe ich einen. Möchtest du den haben? Der kostet auch nicht sehr viel. Der ist sehr, sehr preiswert. Und dann sagt deine Maschine auf der Agenturseite, hurra, kaufe ich.
Aber das sehr Preiswerte ist scheißegal, weil ich kann ja dadurch, dass ich ständig neue Zielgruppen erfinden kann, kann ich ja immer neue Preise abrufen, die ich dann wieder senken kann.
Ja. Das mit dem Preis, das ist ja auch automatisch. Ja, da ist ja ein Bidding-Verfahren dahinter. Also da sagt die Maschine der Agentur, ich kaufe für 1 Euro pro 1000. Und deine Maschine, dein Bot, deine Software sagt, okay, biete ich dir für 95 Cent an. Und schon wird das automatisch platziert. Und
passieren tut gar nichts.
Es
fließt nur Geld, aber es ist sowohl das Problem für die Hörer, die es vielleicht noch nicht so ganz mitkriegen, ist erstens, geschädigt sind alle anderen Medien, weil die Werbegelder kommen ja aus offiziellen Werbebudgets, die nur einmal ausgegeben werden. Und wenn sie an die falsche Stelle ausgegeben werden, sind sie woanders nicht da. Zweitens wird permanentes Wachstum suggeriert, das es gar nicht gibt. Drittens werden Erfindungen bezahlt, die es gar nicht gibt. Viertens saugen die dann auch, was ihr ja schon oft herausgefunden habt, an die falschen Adressaten die Werbung ab, sodass die Gelder dann eben auch noch oft in sehr zweifelhafte Hände fließen.
Genau. Das Witzige an dieser Barracuda-Studie ist, dass die jetzt hergegangen sind und diese Bots analysiert haben. Und die meisten von diesen Bots sind Bad Bots, ganz, ganz böse, ja, die also betrügerisch. Es gibt aber auch Good Bots. Da habe ich was gelernt. Es gibt gute Bots. Wenn man versucht herauszubekommen, was die so im Netz treiben, dann kam mir das Bild eines Ameisenhaufens mit Tausenden von Ameisen, und jede Ameise weiß, was sie zu tun hat. Ja, die eine sorgt dafür, dass der Tunnel breit genug ist. Der nächste sorgt sich um Essen. Der nächste sorgt dafür, dass die Arbeiter geschützt sind. Also das sind die Good Bots, ja, die das Internet braucht, um zu funktionieren.
Um betrügen zu können.
Da ist also der Hintergrund nicht betrügerisch, aber die kriegen auch diese Werbung ab.
Es ist unsäglich. Aber die Wahrheit ist trotzdem, die Aktiven in dieser Branche zucken mit den Schultern.
Ja, das ist... ja,
kann man nicht verstehen, ne?
das kann man so nicht verstehen. Versetz dich mal in die Lage eines solchen Marketingverantwortlichen, dem jetzt gesagt wird, 2/3 deiner Werbegelder im Internet landen gar nicht bei Menschen. Rennt der dann zu seinem Chef und sagt, du, ich habe hier was ganz Bösartiges herausgefunden, seit 10 Jahren werfe ich unser Geld aus dem Fenster. Ich konnte aber leider nichts dafür. Wer wird geköpft? Der Überbringer der schlechten Nachricht, bekanntlich. Nein, es verharren alle stock und steif und keiner reagiert, keiner sagt irgendetwas. Alle machen weiter. Und es verdienen allerdings auch so viele verschiedene Stellen so viel Geld daran, an diesem ganzen System, dass da auch keiner eingreifen mag. Die einzigen, die geschädigt werden, sind die Kunden, um deren Geld es geht. Und wie du völlig richtig gesagt hast, Die Publisher, die Medien, die vertrauenswürdig sind und die echte Leser haben und die dieses Geld nicht zu sehen bekommen, es aber brauchen für ihre Arbeit, ne? Für ihre Nachrichten, für ihre Journalisten, für ihren wichtigen Auftrag Journalismus. Das ist ein Trauerspiel.
Ja, aber dieses Trauerspiel wird aktiv immer wieder gegeben auf allen Bühnen dieses Landes und deswegen gehen uns auch ganz sicher für die Zukunft nicht die Themen aus.
Damit ist nicht wirklich zu rechnen.
So, und jetzt alle, die die kryptische Botschaft vom Anfang nicht verstanden haben, denkt noch mal nach. Ich habe viele Botschaften, viele traurige. Ich hoffe, dass ich Unrecht behalte. Ich glaube es aber nicht. In diesem
Da
Sinne,
ich ahne, was du meinst, hoffe ich mit
ja.
dir.
Ein schönes Wochenende.
Das wünsche ich auch. Ein schönes Wochenende allen. Dir auch, Kai.
Jawohl.
Habt eine schöne Zeit. Tschö, tschö.
Tschö.
Das waren zwei Herren mit Hund, Kai Blasberg und Thomas Koch.